Bandenkriege und Rassenhass prägen den Alltag in New Yorks armen Vierteln im 19. Jahrhundert. Besonders berüchtigt ist Five Points, ein Slum, der in ganz Amerika als Vorhof zur Hölle gilt. Als die Regierung 1863 Soldaten für den Kampf gegen die Südstaaten ausheben will, brechen dort die blutigsten Unruhen der US-Geschichte aus. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast von Geo Epoche über die dunkle Seite des Menschen und der Macht über alle Zeiten hinweg. Bevor es losgeht, möchte ich noch einmal auf unseren neuen Mehrteiler Germanen gegen Rom hinweisen. Von dem haben wir hier ja neulich die erste Folge präsentiert. Und wenn Sie wissen möchten, wie es weiterging mit den Germanen, was es zum Beispiel mit der eisernen Maske auf sich hat, die auf der Podcast-Kachel zu sehen ist, warum die Germanen Leichen und auch Waffen in Mooren versenkten, wie viel historische Wahrheit im Nibelungenlied steckt und was es mit dem Blutgericht von Pferden an der Aller auf sich hat, die ganze Serie, die gibt's zum Vorzugspreis auf GeoPlus. Unter geo.de/germanen gelangen Sie an alle Folgen und ein vergünstigtes Abo. Vieles ist rätselhaft in der Geschichte der Germanen, das erfährt man in der Serie auch, aber eins wissen wir sicher, Städte bauten und kannten die Germanen nicht, jedenfalls nicht, bevor sie nähere Bekanntschaft mit den Römern machten. In einer Weltstadt sind wir in dieser Folge nun unterwegs, in New York, zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, genauer im Jahr 1863. Damals, da hat New York bereits 800.000 Einwohner, ist damit die bevölkerungsreichste Stadt der USA und immer neue Immigranten strömen in die wachsende Stadt. Die Freiheitsstatue, die gibt's noch nicht, die steht noch nicht, aber der Central Park, der ist bereits im Werden an Manhattans Ufern, da drängen sich Segelschiffe und Dampfer. In New York wachsen Warenhäuser, Werkstätten, auch erste Fabriken aus dem Boden. Und ja, es ist nicht mehr lange hin, bis ein Vermögen von 1 Million Euro in New Yorks High Society als, Zitat, respektable Armut gilt. Was wirkliche Armut ist, das weiß diese Stadt aber auch. Dafür muss man nur in die Elendsviertel von New York schauen, in denen sich Gangs regelmäßig Straßenschlachten liefern und Mord an der Tagesordnung ist. Und ja, das übelste aller New Yorker Armviertel, Five Points, das wird im Jahr 1863 zum Schauplatz des bis heute schlimmsten Aufstands in der US-Geschichte. In diesen Aufstand und die damit zusammenhängenden Verbrechen, in das Elend von Five Points, tauchen wir gleich in der Geschichte richtig ein. Vorher wollen wir einmal genauer auf das Werden und Wesen dieser Stadt schauen, das all das, Reichtum und Glanz ebenso wie Elend und Verbrechen ja hervorgebracht hat. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Jens-Rainer Berg, ich bin Insa Bethke und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Hallo. Schön, dass du da bist, Jens-Rainer.
Ja, hallo.
Jens-Rainer, du hast ja vor Zeiten die Geopoche-Ausgabe zur Geschichte New Yorks konzipiert. Du kennst dich also aus. Also schauen wir da einmal ganz zurück auf die Anfänge dieser Stadt. Die sind natürlich untrennbar mit der Kolonisation Nordamerikas durch die Europäer verbunden.
Ja, genau. Ganz kurz. Die Siedlung ist eine niederländische Gründung, heißt anfangs Neu-Amsterdam. Das kennt man vielleicht so als Hinterkopf oder Partywissen. Errichtet schon 1625. 1664 erobern dann die Briten, die inzwischen zahlreiche Gebiete in der Region besetzt haben, kampflos von den Niederländern die Stadt und gliedern sie ihrem Kolonialreich ein. Nun unter dem Namen New York, nach dem Bruder des englischen Königs, dem Herzog von York. Und auch die Kolonie drumherum heißt damals dann schon so.
Und dann kommt die amerikanische Unabhängigkeit.
Richtig, jetzt reden wir von den 1770er Jahren und da ist die Stadt ein entscheidender Schauplatz im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten, strategisch nämlich durch die mittige Lage wichtig und neben Boston und Philadelphia auch schon eine der bedeutendsten Handelsstädte Nordamerikas. Und diese wichtige Rolle äußert sich übrigens auch darin, was vielleicht nicht alle wissen, dass New York nach dem für die Kolonien erfolgreichen Unabhängigkeitskrieg für 6 Jahre sogar Hauptstadt der USA wird, von 1784 bis 1790.
Das ist, glaube ich, nicht allgemein bekannt. Das ist doch auch schönes Partywissen. Mhm. Wie groß ist denn New York jetzt in dieser Zeit?
Es gibt Zahlen für 1800, da leben in New York etwa 60.000 Menschen. also ein Bruchteil der späteren Größe, wohlgemerkt damals nur im südlichen Teil der Halbinsel Manhattan. Aber insgesamt für die Zeit ist das auch nicht wenig. Was dann aber kommt, ist ein unfassbar dynamisches Jahrhundert, ein urbanistischer Wirbelsturm, würde ich sagen, mit radikalen Veränderungen, mit Härten, mit Glanz, mit vor allem unglaublichem Wachstum. Also von 1800 bis grob 1900 explodiert diese Stadt. Und in der Mitte dieser Zeit liegen die Unruhen, um die es heute geht.
Ja, also von 60.000 Einwohnern hast du eben gesprochen auf, ja, in Richtung 1 Million. Das ist wirklich Wahnsinn. Was genau passiert da in diesem Jahrhundert, dem 19.? Wir wissen bereits, New York ist eine wichtige Handelsstadt.
Ja, das ist der Ausgangspunkt und es werden dann ein paar wichtige Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Ab 1825 verbindet der Erie-Kanal New York mit der Region der großen Seen, an denen etwa Chicago liegt. Der Warenumschlag am Hudson, also in New York, vervielfacht sich danach. Kurz darauf ist die Stadt schon unangefochtene Handelsmetropole Nordamerikas, hat also Boston und Philadelphia jetzt hinter sich gelassen. Und bereits Anfang des Jahrhunderts, also Anfang des 19. Jahrhunderts, haben kluge Stadtplaner das sogenannte Grid konzipiert. Diese bekannte schachbrettartige Rasterung der Straßen und Wohnblocks, die jetzt eine zügige und strukturierte Vergrößerung der Siedlung möglich macht. Und es kommen, du hast es eingangs schon angesprochen, Menschen, immer mehr Menschen.
Ja, all die Menschen, die zu Hause in Europa keine Zukunft mehr sehen, die ja vor Missernten, Massenarmut oder auch politischer Verfolgung in die USA fliehen. Ein paar Abenteurer werden auch dabei gewesen sein.
Genau, das ist die erste große Phase der Einwanderung in die USA in den 1880er Jahren. Zahllose Immigranten, vor allem aus Irland und Deutschland, auch aus Großbritannien kommen, vor allem nach New York, wo die meisten als erstes anlanden und dann oft auch bleiben. Und diese Zuwanderinnen und Zuwanderer lassen die Bevölkerung der Stadt rasant wachsen. 1835 liegt die Einwohnerzahl schon bei 270.000 Menschen. Um die Jahrhundertmitte schon bei deutlich mehr als 500.000. Es gibt Schätzungen, dass um 1850 jeder zweite Einwohner der Stadt nicht in den USA geboren wurde. Und zu diesem Zeitpunkt hat New York schon weitere Superlative geknackt, würde ich mal es so nennen. Größter Hafen der Welt ist sie nun. Größte Stadt ganz Amerikas, also Nord-, Süd- und Mittelamerikas zusammen. Und darauf sattelt sich nun nochmal der nächste Schub, die Industrialisierung.
Ja, diese wirtschaftliche Revolution, die durch Maschinen- und Dampfantrieb jetzt das Fabrikwesen zum Blühen bringt.
Richtig, dank des Hafens und neuer Eisenbahnlinien wird die Stadt auch zum zentralen Ort dieses Auf- und Umbruchs. In Manhattan siedeln sich Textil-, Glas- und Möbelwerke an. Im benachbarten Brooklyn, damals noch eine eigene Stadt, entstehen Eisengießereien und Lebensmittelfabriken. Später kommt weitere Schwerindustrie, dazu kommt Schiffbau, kommen Motorenwerke, die Elektroindustrie. Und weil diese Industrialisierung Arbeitskräfte braucht, anzieht, ansaugt, gibt es Ende des Jahrhunderts noch eine weitere, noch größere Immigrationswelle. Diesmal vor allem aus Italien, Österreich, Ungarn, also Süd- und Osteuropäer. Das heißt, es kommen noch mehr Menschen. 1898 vereinigt sich New York City, das schon seit ein paar Jahren mit der Bronx verbunden ist, mit Staten Island, Brooklyn und weiteren Gemeinden auf Long Island, darunter auch Queens, zu Greater New York, auch Five Boroughs genannt, sodass wir um 1900 für dieses Gesamtgebilde von einer Einwohnerzahl von fast 3,5 Millionen sprechen.
Ja, das ist wirklich rasant und das kann ja gar nicht ohne Dramen und Verwerfung vonstatten gehen. Wie kommt die Entwicklung der Stadt damit?
Ja, so lala, würde ich sagen. Es gibt einiges an Innovationen, das diese urbane Explosion begleitet und ermöglicht. Etwa ein Frischwasseraquädukt aus den 1840er Jahren, das frisches Trinkwasser aus einem Stausee aus gut 60 Kilometern Entfernung herleitet. Dann wird die Kanalisation kontinuierlich ausgebaut auf ein Netz von 2000 Kilometern um 1900. Es gibt den Central Park, du hast ihn schon angesprochen, als Erholungsgebiet für strapazierte Großstädter. Ab 1868 auch eine Hochbahn als öffentliches Verkehrsmittel. Aber insgesamt muss man sagen, vieles hinkt massiv hinterher. Die Polizei etwa ist chronisch unterbesetzt. Um 1850 kommen 900 Beamte auf die gute halbe Million Einwohner. Sie ist schlecht ausgerüstet, korrupt. Auch die restliche Verwaltung ist eigentlich permanent überfordert. Ein soziales, zumindest öffentliches Sicherungssystem ist praktisch nicht vorhanden. Die Menschen müssen eigentlich alleine sehen, wie sie klarkommen, ihre Existenz organisieren, sich über Wasser halten, auch Erfolg haben. Was in New York in diesem 19. Jahrhundert am Werk ist, sind schlicht die ungezügelten Kräfte des Kapitalismus. Und der erzeugt bekanntlich in seiner rohen Variante viel Wohlstand, aber eben auch viel Elend.
Ja, wie kommen die Menschen damit klar? Es strömen ja meist die Gebeutelten herbei, haben wir eben schon angesprochen. Also die, ich zitiere mal, müden Arm, die bedrängten Massen, wie es in einem Gedicht auf dem Sockel der Freiheitsstatue heißt. Die steht übrigens ab 1886 auf Liberty Island im New Yorker Hafen. Da kommt dann jedes Auswandererschiff vorbei bei der Einfahrt. Jeder Immigrant sieht sie also. Ist ein Geschenk übrigens Frankreichs an die Vereinigten Staaten zu Ehren ihrer Unabhängigkeit.
Ja, wer daran vorbeikommt, also wer in die USA kommt, hat oft Schlimmes hinter sich, will nun ein besseres Leben, hat auch einen erbitterten Überlebenswillen und große Hoffnung. Die Neuankömmlinge stürzen sich nun in den kapitalistischen Moloch, in einen gnadenlosen Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze, Chancen, das Verwirklichen eigener Ideen. Da ist viel Streben und Kreativität, viel Energie am Start. Und das speist eben auch diese fast rauschhafte, ständige Veränderung der Stadt, das Wachstum. Aber natürlich schaffen es nicht alle, beziehungsweise setzt sich Elend und Armut für nicht weniger einfach auf andere Weise fort.
Ja, also für viele ist das Leben in New York viel härter als erträumt. Insgesamt wirkt das Ganze irgendwie ein bisschen wie eine gigantische Kampfarena, in der man sich pausenlos bewähren muss, finde ich. Da muss es doch auch dann ungeheuer viel Reibung geben in der Stadt. Zwischen so vielen, oft ja auch sehr unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und bei so viel Ambition und gleichzeitig auch wirtschaftlicher Dynamik.
Klar, also Reibung, ungeheure Gegensätze, Kontraste gibt es im Überfluss. Viel Rassismus zum Beispiel gegenüber den Schwarzen etwa, die in wachsender Zahl besonders nach Abschaffung der Sklaverei aus dem Süden hierher ziehen. Rassismus auch gegenüber Immigrantengruppen, zunächst gegenüber Iren, später gegenüber den Italienern und Osteuropäern. Viel Fremdenhass allgemein unter denen, die sich als britischstämmige Einheimische verstehen. Auch Antisemitismus. Und es gibt auch harte Kontraste im Stadtbild zwischen den unterschiedlichen Vierteln, in denen die Einwanderer viel von ihren traditionellen Kulturen weiterpflegen, oder zwischen Baracken einerseits und auf der anderen Seite modernsten Hochhäusern. In den 1880ern entsteht das erste mit 13 Stockwerken oder anderen spektakulären Gebäuden, etwa Brücken wie der Brooklyn Bridge, die bei der Eröffnung 1883 als achtes Weltwunder gefeiert wird. Und auch den feinen Anwesen der Reichen. Diese Seite von New York hast du ja ganz am Anfang auch schon angesprochen.
Ja, das ist ja auch sicher ein ganz wichtiger Aspekt der Gegensätze. Es gibt eben auch viel Glanz in der Stadt.
Na klar, New York ist zugleich, wie angedeutet, eine Metropole unfassbaren Reichtums.
Stichwort Börse zum Beispiel.
Stichwort Börse, die gibt es schon seit 1817 an der Wall Street, New York Stock Exchange, Wall Street, wo in niederländischer Zeit ein Palisadenzaun die Stadt schützte, daher übrigens der Name.
Schon wieder Partywissen?
Nochmal ein bisschen Partywissen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts wird die Stadt zu einem Zentrum des Finanzwesens und nach dem Ersten Weltkrieg, um mal kurz vorauszugreifen, dann sogar zum führenden Finanzplatz der Welt. Aber selbst davon abgesehen, häufen schon von früh an einige Familien hier am Hudson gewaltige Vermögen an. Und die USA sind ja von Beginn an eine Republik, entstanden im Kampf gegen die Monarchie und Adelsgesellschaft schlechthin, nämlich Großbritannien. Also gibt es eigentlich keine Aristokratie.
Eigentlich, sagst du, aber?
Praktisch formt sich schon eine Art Adel, insbesondere in New York.
Also so eine Art Geldadel.
Sowas in der Art, eine elitäre Oberschicht, die sich aber nicht nur über Geld definiert, sondern sich auf allen Ebenen und auf viele Weisen nach unten abgrenzt, sich über Sitten und Familienbande, Einfluss wie eine Aristokratie gebärdet, sich sogar stilistisch gern an den echten europäischen Adel andockt. Die bauen sich an der Fifth Avenue unglaubliche Villen, eigentlich Paläste, in denen unter üppigsten Deckengemälden Diener Speisen auf goldenen Tellern servieren. Legendär in New York ist zum Beispiel Caroline Astor, die einer Familie entstammt, die sich noch auf niederländische Pioniere als Ahnen beruft und mit ihrem Mann einen Spross aus einer der reichsten Familien des Landes heiratet. Die sind vermögend geworden durch Pelzhandel und Immobiliengeschäfte. Diese Astors kennt man vielleicht vom berühmten Hotel Waldorf Astoria, das etwas später entsteht. Und eben jene Caroline Astor wird zur Society-Königin New Yorks, die den Kreis der 400 erschafft.
Das klingt verschwörerisch. Was ist der Kreis der 400?
Das ist erstmal nur eine Partygemeinschaft. Partywissen nochmal jetzt. 400 Personen ist ungefähr das Fassungsvermögen von Carolines Ballsaal. Aber wer dort zum regelmäßigen Tanzevent eingeladen wird, bekommt damit den ultimativen Ritterschlag zur New Yorker Elite zu gehören. Diese sprichwörtlichen 400 sind das Who is Who der Reichsten der Reichen. Ein extrem begehrter, geschlossener, akribisch ausgewählter und bewachter Zirkel, dessen Mitglieder aber, so ist New York nun mal, auch kämpfen müssen.
Um was müssen denn derart reiche Menschen in dieser Stadt kämpfen?
Naja, im unaufhörlichen Boom der Stadt mit der Industrialisierung und dann auch nochmal der Hochindustrialisierung entsteht auch in der Oberschicht eine neue Generation, die neureichen Unternehmer, die sich nun in die alte Elite der Stadt drängen und da erstmal alles andere als willkommen sind. 1884 richtet zum Beispiel der kometenhaft aufgestiegene Ölindustrielle John D. Rockefeller seinen Wohnsitz in New York ein. Der war vorher woanders. Mhm. Auch andere neue Superreiche wie der Stahlmagnat Andrew Carnegie und der Eisenbahnbaron Huntington ziehen in diesen Jahren nach Manhattan. Zugleich siedeln sich immer mehr Hauptquartiere großer Unternehmen in der Stadt an. Im Jahr 1892 zählt man bereits 1265 Millionäre am Hudson. Und der alte, in Anführungsstrichen, Adel führt dagegen, gegen diese Entwicklung, regelrechte Abwehrgefechte. Und es dauert einige Zeit und es fließt auch einiges an Überzeugungsgeld, muss man sagen, bis die Neuen im Inner Circle aufgenommen sind.
Ja, wenn man das so hört und dann gleichzeitig an das Elend denkt, das ja eben auch dort in New York überall präsent war, dann versteht man schon, dass es da große Spannungen in dieser Stadt gegeben haben muss.
Definitiv. Und es sind eben auch diese Gegensätze und Ungerechtigkeiten, die die Unruhen hervorbringen, von denen wir gleich noch hören. Es ist ein bisschen so, als würde sich da die ungeheure Spannungsenergie der Stadt entladen. Und das Ganze wird in den 1860er Jahren nochmal durch einen weiteren großen Gegensatz und Konflikt verstärkt, gleichsam hervorgekitzelt, den Bürgerkrieg.
Ja, genau. In den steigen wir gleich tiefer ein. Wir haben übrigens auch schon ein, zwei Folgen zu dem Thema gemacht. Schauen Sie da gerne mal in unsere Backlist. Ins New York der 1860er Jahre steigen wir also gleich in der Geschichte ein. Aber lass uns noch mal kurz hier die Biografie der Stadt sozusagen zu Ende bringen. Wie geht's mit New York weiter im 20. Jahrhundert dann?
Ja, ganz kurz. Das unglaubliche Wachstum, die explosive Entwicklung erreicht, kann man so sagen, irgendwann seinen logischen Höhepunkt. Nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem ja die USA als Weltmacht hervorgeht, wird New York zur global führenden Metropole, gewissermaßen zur Welthauptstadt. Auf so gut wie allen Ebenen, wirtschaftlich und politisch, löst es London, die alte Zentrale des British Empire, ab. Kulturell überflügelt New York nun auch Paris, die alte Kapitale der Künste.
Ja, und es mag inzwischen in den letzten Jahrzehnten noch mal eine Menge passiert sein. Sie hat sich an der Spitze gehalten, diese Stadt. Im Jahr 2025 ist New York vom britischen Beratungsinstitut Oxford Economics wieder einmal auf Platz 1 seines Global Cities Index geworden. Jetzt springen wir aber wirklich zurück in die Zeit der sogenannten Draft Riots und der Verbrecherbanden in den Slums von New York. Danke, Jens-Rainer, dass du da warst und hier Auskunft erteilt hast.
Sehr gerne.
Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein Hinweis, bevor es losgeht. In der Geschichte, die jetzt zu hören ist, da kommt an einigen Stellen das N-Wort vor. In der gedruckten Ausgabe des Textes ist es natürlich durch Anführungszeichen als Zitat, als rassistischer Ausdruck gekennzeichnet. Aber ja, das hört man nicht unbedingt und daher hier einmal der ausdrückliche Hinweis, dass diese Passagen bitte unbedingt als Zitat zu verstehen sind. Und jetzt hören wir Gangs of New York, eine historische Reportage von Johannes Strempel. Es liest Peter Kämpfe.
Sie werden keine Spuren im Gedächtnis der Stadt hinterlassen und keiner wird sich an ihren Namen erinnern. Sie haben keine Reichtümer und keine Macht und deshalb auch keine Geschichte. Gestalt nehmen sie nur in der Masse an, dann nennen die Zeitungen sie den Mob. Was sind das nur für Menschen, wundert sich Mrs. Hilton, die Gattin eines Richters in einem vornehmen New Yorker Stadtteil südlich des Central Park, als sie an einem frühen Julimorgen an ihrem Fenster steht und auf die Straße blickt. Solche Stadtbewohner, so wird sie bald darauf einer Freundin berichten, sind ihr noch nie unter die Augen gekommen. Ausgemergelte Gestalten, Männer, Frauen, Kinder, ein breiter Strom schmutziger Geschöpfe, der an ihrem Haus vorbeizieht. Wie ein Haufen Wilder, denkt Mrs. Hilton. In den Händen tragen sie Schürhaken und Schaufeln, Zangen, Pflastersteine, manche Bratpfannen aus Kupfer. Entschlossen und ohne Halt zu machen, bewegen sie sich voran, Richtung Norden, Hunderte, Tausende. Mehr als eine halbe Stunde lang reißt der Zug nicht ab. Es ist Montag, der 13. Juli 1863. Die Armen aus den Slums ein paar Dutzend Blocks weiter südlich haben sich erhoben und auf den Weg gemacht, um die Reichen ihre Kraft spüren zu lassen. Schon das ganze Wochenende über schwirrten Gerüchte von Aufruhr durch die Stadt. Bedienstete haben ihre Herrschaften gewarnt, dass sich etwas zusammenbraue da unten in den Elendsvierteln, den Five Points der Bowery und der Lower East Side. Aufgebrachte Männer hielten in den Kneipen Versammlungen ab, heißt es. Und Helfer würden an geheimen Orten Knüppel, Ziegel, Brocken und Pistolen horten. Die Stimmung ist gereizt. Und sie verschlechtert sich noch, als einige Zeitungen am Sonntag die Namen von 1200 New Yorkern drucken, die in den Krieg ziehen sollen. Statt in die Kirchen zu gehen, bleiben die Bürger daraufhin zu Hause, um die Listen zu studieren. Seit mehr als 2 Jahren tobt der Bürgerkrieg im Land. Der Norden, zu dem der Staat New York gehört, kämpft für die Einheit der USA und gegen die Sklaverei, der Süden für seine Unabhängigkeit. 3 Millionen Soldaten werden auf den Schlachtfeldern dieses blutigsten Krieges der amerikanischen Geschichte eingesetzt. Schon jetzt trifft man überall in der Stadt auf verstümmelte Veteranen. Was anfangs nach Ruhm und Abenteuer schmeckte, ist nun ein Albtraum. Weil sich zu wenige Freiwillige bei der Armee verpflichten, haben der Kongress und Präsident Abraham Lincoln die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. 300.000 Mann sollen in den Nordstaaten einberufen werden. In Rekrutierungsbüros werden die Namen wie bei einer Lotterie aus einer Lostrommel gezogen. Die Unterschicht New Yorks hält nicht viel von dem Präsidenten und noch weniger von diesem Krieg, der die Geschäfte mit dem Süden verdirbt und die Preise steigen lässt. Ausgerechnet Tabak und Whisky werden immer teurer. Und was haben Sie mit der Befreiung der schwarzen Sklaven zu schaffen, die dann doch nur in die Städte strömen und Ihnen die Arbeit wegnehmen werden? Vor allem sorgt eine Klausel für Verbitterung, die es jedem Einberufenen erlaubt, sich für $300 vom Wehrdienst freizukaufen. $300. Das ist für viele Arbeiter ein Jahresgehalt. Ebenso gut könnte Lincoln 3 Millionen verlangen. Es ist, wie es immer war, murrt man an den Theken, auf den dunklen Fluren der Mietskasernen. Der Reiche führt Krieg und der Arme muss ihn austragen. Deshalb versammeln sich die Menschen an diesem Montagmorgen, marschieren am Haus der entgeisterten Mrs. Hilton vorbei, hinauf zu einem freien Gelände östlich des Central Park. Hunderte Männer in den Fabriken, den Gießereien und den Werften lassen ihre Arbeit liegen und schließen sich dem Zug an. Es ist ein schwüler Tag, mit einem Himmel trüb wie schlammiges Wasser. Ein paar Männer, die sich spontan zu Führern aufschwingen, halten Reden. Dann zieht die Menge weiter, weiter südlich jetzt, wohl 10.000 Mann stark, zum Rekrutierungsbüro des 9. Districts an der 3rd Avenue, Ecke 46th Street. Dort treffen sie auf einen älteren Herrn mit einem Bambusstock in der Hand. Polizeichef John Kennedy ist im Hauptquartier von Unruhen unterrichtet worden und hat sich in grotesker Verkennung der Lage allein auf den Weg gemacht, die Situation zu beobachten. Jetzt steht er vor einer wütenden Menge. Da kommt der Hurensohn Kennedy, brüllt ein Aufrührer. Machen wir ihn fertig. Kennedy wird mit Knüppeln niedergeschlagen, über ein Baugelände geprügelt und in eine Grube voll Morast gestoßen. Nur weil ihn die Menge für tot hält, lässt sie von ihm ab. Als Helfer den Polizeichef später zurück ins Revier schaffen, zählt ein Arzt 72 Prellungen und mehr als 20 Schnittwunden. Die Draft-Riots haben begonnen, die Aushebungskrawalle. 4 Tage lang wird Blut fließen auf den Straßen New Yorks, werden die Leichen gelünchter Schwarzer an Laternenmasten hängen und hunderte Aufständische in den Musketensalven der Soldaten sterben. Einen schlimmeren Aufstand wird die Stadt niemals erleben. Wer sind diese Aufrührer, die die Stadt bis an den Rand der Revolution treiben? Den Kern bilden irische Einwanderer, meist arme Tagelöhner. Jeder Schläger ein reinrassiger Kelte, notiert ein Augenzeuge voller Verachtung. Etwa 900.000 Menschen leben in New York City, weit mehr als die Hälfte davon ist arm, vor allem Einwanderer, die sich eine Schiffspassage nach Amerika abgespart haben, um hier eine weniger elende Existenz zu führen als in der Heimat. Es ist nicht weit von den Piers am Hafen zu den Elendsvierteln im Süden Manhattans. Für die meisten Neuankömmlinge der erste und für viele auch der letzte Wohnort im neuen Leben. Nur ein paar Blocks zu Fuß und schon steht man mitten in den Five Points, dem berüchtigsten Slum Amerikas. Five Points, jede Silbe schmeckt nach Mord, wird ein Journalist später schreiben. Not, Jammer und Pestilenz nehmen Gestalt an und überwuchern die Vorstellungskraft, während die Feder die Worte aufzeichnet. Was für eine Welt des Elends hat sich in diesem schmalen Bezirk zusammengedrängt. Seinen Namen verdankt das Viertel 3 Straßen, die an einer 5-eckigen Kreuzung aufeinandertreffen. Hier findet sich auch ein kleiner Platz, den man wie in einem schlechten Scherz Paradise Square getauft hat. Den brüchigen Lattenzaun, der ihn umgibt, haben die Frauen aus der Nachbarschaft zur Wäscheleine umfunktioniert. Kleine Jungen, mit Steinen bewaffnet, bewachen die Lumpen. Wackelige Holzhäuser und 4-stöckige Backsteinbauten reihen sich hier aneinander, mit einer Bar oder einer 3-Cent-Spelunke in fast jedem Erdgeschoss. Dort grölen Tag und Nacht diejenigen Betrunkenen, die nicht irgendwo im Rinnstein ihren Rausch ausschlafen. Häufig kommt es auf den Straßen zu einer Schlägerei, dann strömen sie zusammen, die Schuhputzer, Jungen und Hausierer, die Hehler, Huren, Taschendiebe. In den schmutzigen Gassen ist das Grunzen von Schweinen zu hören, ein Trüppchen protestantischer Missionare verteilt Bibeln und Traktate und Kinder lassen Papierschiffchen auf den Blutbächen der Schlachterabfälle schwimmen. Einen Polizisten kriegen die Bewohner selten zu Gesicht. Das Gesetz der Slums trägt eine eigene Uniform und andere Abzeichen als die kupferfarbene Polizeimarke, bizarr anmutende, riesige Zylinder oder Hosen mit einem roten Streifen oder blaue, hochgeschlossene Gehröcke. Denn die Five Points sind das Reich der Gangs. Früher einmal war das hier eine friedliche Gegend mit einem See als Wahrzeichen. Doch der wurde im 18. Jahrhundert von Gerbereien und Schlachthöfen so gründlich verschmutzt, dass die Stadt ihn schließlich bis 1813 zuschütten ließ. Weil Wohnraum auf Manhattan knapp war, siedelten sich hier schnell Handwerker und Händler an. Aber der Boden ist schlammig. Jeder Schauer setzt die Keller unter Wasser. Wer es sich leisten kann, zieht bald weiter. Und die mit kaum einem Cent in der Tasche von den Schiffen aus Europa kommen, rücken nach. Rund 25.000 Menschen drängen sich auf 2,5 Quadratkilometern. Ihren stärksten Zuwachs erlebt die Stadt nach 1845, als es wegen mehrerer Kartoffelmissernten in Irland zur großen Hungersnot kommt. Die Zustände auf der Insel sind so katastrophal, dass manche Adelige Hunderten ihrer Untertanen die Schiffspassage nach Amerika bezahlen, nur um sie loszuwerden. Und offen geben die Aristokraten Auskunft, wen sie dafür auswählen. Ich habe vor allem die weggeschickt, die man als verkommene Subjekte bezeichnen könnte, räumt ein Großgrundbesitzer aus der Grafschaft Sligo ein. Die illegal Whisky brauen, Ärger machen und niemals ihre Miete zahlen. Manchmal sind selbst die abgebrühten New Yorker Bürger schockiert von den zerlumpten und abgemagerten Gestalten, die nach fünfwöchiger Überfahrt an Land gehen. Manche Passagiere verhungern gleich nach ihrer Ankunft oder irren kraft- und orientierungslos durch die Straßen. Die Five Points mögen zwar zu dieser Zeit schon in ganz Amerika als Vorhof der Hölle gelten, doch die Iren haben weit Schlimmeres hinter sich. Weil das Viertel mitten in New York liegt und viele Einwanderer männlich und alleinstehend sind, haben Geschäftsleute dort Bars und Bierhallen eingerichtet, Bordelle, Spielhöllen und Stundenhotels. Immer mehr Menschen zwängen sich in immer überfülltere Mietskasernen, und so entsteht etwas, das es in den USA bisher nicht gab, der erste Slum im Zentrum einer Stadt. Neben den Iren bevölkern Deutsche die Straßen, Juden aus Posen, ein paar Italiener und Chinesen, sowie die Nachkommen befreiter schwarzer Sklaven. Die Mehrheit der in Amerika Geborenen, die weißen protestantischen Natives, sind in angrenzende Viertel ausgewichen, als es mit den Five Points bergab ging. Sie fühlen sich, auch wenn viele von ihnen ebenfalls arm bleiben, als die rechtmäßigen Herren in dem Land, in dem schon ihre Vorfahren gelebt haben. Die katholischen Iren gelten vielen von ihnen als weiße Nigger, als Faulenzer, Säufer, primitiv, brutal und affenartig. Kaum ein Ire hat eine Chance, in den gut bezahlten Berufen der Natives Fuß zu fassen, bei den Schiffszimmerern, Bäckern, Druckern oder Metzgern. Und so verdingen sich die Iren als Tagelöhner auf Baustellen oder im Hafen, als Arbeiter in Textilfabriken und Eisenwerken. Ihre Frauen nähen in den stickigen Wohnungen Hemden für 4 Cent das Stück. Jungen verkaufen auf den Straßen Tageszeitungen. Oder sie tauschen das Zeitungsbündel ein gegen einen hölzernen Schuhputzkasten, den sie sich über die Schulter werfen, um den Kunden hinterherzulaufen. Die Mädchen, barfuß, tragen Zedernholzkörbe mit heißen gerösteten Maiskolben. Smoking hot just from the pot, rufen sie den Passanten zu. Nur selten hat eine junge Frau das Glück, eine Stelle als Bedienstete bei den reichen Herrschaften zu ergattern, denn auch hier sind die Iren nicht beliebt. Frau für Hausarbeit gesucht, heißt es in einer Annonce. Engländerinnen, Schottinnen, Waliserinnen, Deutsche oder jedes andere Land oder jede Hautfarbe kommen in Frage, außer Irinnen. So entsteht eine Atmosphäre von Rivalität und unterdrückter Wut in den Slums, von Rassismus und Diskriminierung, religiösem Zwist und Gewalt. Natives und Iren hassen einander, und es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis es zur großen Explosion kommt. Am Montag, dem ersten Tag der Draft Riots, versetzt Charles Jenkins, Chef der Militärpolizei, um 10 Uhr im Rekrutierungsbüro an der 46th Street die Lostrommel in Bewegung. Zunächst bleibt alles ruhig, obwohl sich eine Menschenmenge vor dem Gebäude gesammelt hat. Dann aber fällt ein Pistolenschuss und wie auf ein Signal hin zerbersten die Fenster in einem Hagel aus Pflastersteinen. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr, Black Joke, alle in Uniform und Helmen stürmen das Büro. Am Samstag haben sie erfahren, dass einer ihrer Kameraden eingezogen werden soll und beschlossen, sich zur Wehr zu setzen. Sie zerschlagen die Trommel und stürzen sich auf die Angestellten. »Nieder mit den Reichen!« brüllt die entfesselte Menge und setzt das Gebäude in Brand. Eine Handvoll Polizisten und 50 Soldaten versuchen, sich den Aufrührern entgegenzustellen. Schüsse fallen, auf beiden Seiten gibt es Tote. Bald steht der gesamte Häuserblock in Flammen. Der Aufstand trifft die New Yorker Regierung in einem schwachen Moment und völlig unerwartet. Nur wenige Truppen sind in der Stadt stationiert Unter anderem 200 Soldaten eines Invalidenregiments, verletzte und verstümmelte Männer von der Front. 17 reguläre Regimenter aus New York und Brooklyn sind nach Pennsylvania verlegt worden, um im Bürgerkrieg zu kämpfen. Die Polizei verfügt über 2000 Beamte, die jedoch in ganz New York und Brooklyn verteilt sind. Und so sind die vereinten Kräfte von Polizei und Armee den Aufständischen zahlenmäßig weit unterlegen. Zudem streiten die Offiziere der Armee um Kompetenzen und die Politiker weigern sich, die Unruhen ernst zu nehmen. Bürgermeister George Opdyke redet noch am späten Vormittag von einzelnen Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen könnten. Doch die immer neuen Schreckensmeldungen, die jetzt im Polizeihauptquartier an der Mulberry Street auflaufen, vermitteln ein anderes Bild. Die Menge ist kaum mehr zu kontrollieren. 11.30 Uhr. Straßenschlachten an der 45th Street. Viele Polizisten werden verletzt. An der Lexington Avenue plündern Frauen und Kinder Wohnhäuser. 12 Uhr. Der Himmel ist schwarz vom Rauch der brennenden Häuser. Immer mehr Slum-Bewohner machen sich auf den Weg nach Norden. 12.30 Uhr. Die Demonstranten versuchen, die Kommunikations- und Transportwege der Polizei zu stören. Ein Telegrafenamt steht in Flammen. Die Schienen der New Haven Railroad an der 4th Avenue sind zerstört. 13 Uhr. Aufständische stürmen das Waffenarsenal. Die Bewacher müssen durch eine Luke in der Rückwand fliehen. Spätestens jetzt sind die Unruhen mehr als nur Protest gegen die Einberufungen. Sie sind Ausdruck des Zorns gegen die Regierung, die öffentliche Ordnung, die Reichen in ihren Villen, die Abolitionisten, die die Sklaverei auch in den Südstaaten abschaffen wollen. Und vor allem gegen die Schwarzen, die einzigen, die noch machtloser sind als die Iren selbst. Wegen der Nigger wird Krieg geführt, ruft ein Randalierer einem Reporter zu. Und wir werden ihnen eine Abreibung verpassen. Am Nachmittag brennen Mietskasernen der Schwarzen in den Five Points. Schwarze Kellner, Matrosen und Prostituierte werden zusammengeschlagen. Die 233 Kinder des Waisenhauses für Farbige an der Fifth Avenue, Höhe 43rd Street, sitzen in ihren Klassenzimmern beim Unterricht, als 500 Aufständische mit einer Axt die Haustür aufbrechen und die Treppen hinaufstürmen. Während die Eindringlinge Möbel zerschlagen und alles plündern, was sich tragen lässt, können die Kinder über eine Hintertreppe entkommen. Innerhalb von nur 20 Minuten brennt das Gebäude nieder. Polizisten in Zivil berichten, dass der Finanzdistrikt das nächste Ziel der Menge sei. 200 Beamte werden ihnen auf dem Broadway entgegengeschickt. Machen Sie keine Gefangenen, befiehlt der stellvertretende Polizeichef Thomas Acton mit ruhiger Stimme. Seinen Männern gelingt es, die Aufrührer zu umzingeln und mit Knüppeln niederzuschlagen. Nach dem Kampf sind die Bürgersteige des Broadway übersät mit blutenden Gestalten, so ein Zeuge. Den ganzen Abend und die halbe Nacht noch ziehen Randalierer durch die Stadt. Der schwarze Arbeiter William Jones, der in einem Geschäft an der Lower West Side einen Laib Brot kaufen will, wird von einer Menge umstellt, die ihn niederschlägt und an einem Baum aufhängt. Triumphierend umtanzen die Mörder ihr Opfer und stecken den Körper mit Fackeln in Brand. Erst 6 Stunden später gelingt es der Polizei, den verkohlten Leichnam abzunehmen. Gegen 23 Uhr geht ein Gewitter über der Stadt nieder, das viele Feuer löscht. Ohne diesen Regen, so schreiben die Zeitungen später, wären wohl große Teile New Yorks zerstört worden. Der Schriftsteller James Parton hat Glück an diesem ersten Tag der Unruhen. Eine Gruppe finsterer Gestalten mit rostigen Musketen und langen Stöcken zieht in seiner unmittelbaren Nähe vorbei. Ein Mann bemerkt ihn und ruft, da ist so ein 300-Dollar-Knabe, aber sie greifen ihn nicht an. Später notiert Parton, ich habe seit meiner Kindheit in New York gelebt und dachte, ich würde alle Gesellschaftsschichten kennen, aber diese Leute waren mir völlig fremd. Parton, so lässt sich vermuten, hat zum ersten Mal Mitglieder der Gangs gesehen, die ihren Geschäften normalerweise in den Slums nachgehen. Ähnliches beobachtet ein Zeuge am Abend, als rund 300 Männer das Gebäude der New York Tribune stürmen wollen, deren Herausgeber ein Verfechter der Sklavenbefreiung ist. Sie sind bewaffnet und bewegen sich mit militärischer Präzision. Auch ihre roten Hemden legen den Verdacht nahe, dass es sich um Angehörige einer Gang handelt. Schon seit den 1830er Jahren gibt es verwirrend viele dieser Gangs in den Elendsvierteln und alle haben sie ihre Erkennungszeichen. In den Five Points kann man den Shirt Tails begegnen, die so genannt werden, weil sie die Hemden über der Hose tragen, oder den Plug Uglies, die ihre riesigen Zylinderhüte, Plug Hats, mit Wolle und Leder ausstopfen und tief ins Gesicht ziehen, damit sie im Kampf als Helme dienen. Die Roach Guards verzieren ihre Hosen mit blauen Streifen und die Dead Rabbits tragen einen Stab mit einem aufgespießten Kaninchenfell bei ihren Schlachtzügen vor sich her. Dann sind da noch die Caronians, die aus der irischen Grafschaft Kerry stammen, die Chichesters und die 40 Thieves, die älteste Bande des Viertels. Die Banden in den Five Points sind überwiegend irisch. Gut möglich, wenn auch kaum überliefert, dass ihre Mitglieder, meist unqualifizierte Arbeiter, die Mitgliedschaft in einer Gang nutzen, um sich Geld zu verschaffen, etwa durch Diebstahl oder Schutzgelderpressung. Vor allem aber geht es ihnen darum, ihr jeweiliges Revier zu behaupten, sich von anderen Gruppen abzusetzen, wenn es sein muss, mit Gewalt. Zwar bekriegen sie sich häufig auch gegenseitig, doch der gemeinsame Feind sitzt in der nordöstlich gelegenen Bowery. Anders als in den Five Points wird hier der größte Teil der Gangs von Natives dominiert. Deren Mitglieder führen meist ein recht ziviles Leben, arbeiten als Metzgerlehrlinge, Schankwirte oder Mechaniker. Während die Iren um ihre Anerkennung als neue Bürger Amerikas kämpfen, konzentrieren sich die Gangs der Natives darauf, ihr Territorium vor den Eindringlingen zu verteidigen. Viele tragen den Ausdruck Wache im Namen, etwa die Atlantic Guards oder die American Guards. Die berühmteste Gang im Viertel sind die Bowery Boys. Ihre politischen Einstellungen sind simpel: anti-irisch, anti-britisch, anti-katholisch. Mit den Dead Rabbits aus den Five Points sind sie tief verfeindet. Ihre Kämpfe, die sie im Grenzbereich ihrer Bezirke oder auf einem ehemaligen Kriegsschlachtfeld austragen, dauern oft mehrere Tage. Mit Messern, Steinbrocken, Knüppeln und Fäusten stürzen sie sich aufeinander. Wer zu Boden geht, wird mit Nägelstiefeln malträtiert. Anführer der Bowery Boys ist Bill the Butcher Poole, ein gefürchteter Schläger und Meister im Umgang mit dem Messer. 1855 wird er nach einem Streit in einer Kaschemme von einem Iren angeschossen. Als er zwei Wochen später den Verletzungen erliegt, sind seine letzten Worte: "Lebt wohl, Jungs, ich sterbe als echter Amerikaner." Der Satz schafft es bis auf die Theaterbühnen der Bowery. Und kaum jemals zuvor hat ein Trauerzug so viele Menschen in Downtown Manhattan vereint wie des Butchers Begräbnis. Auch dabei kommt es zu schweren Raufereien zwischen Five Pointers und Natives. Mindestens 30.000 Männer sollen den Gangs angehören, so eine Schätzung von 1855. New York ist zu jener Zeit alles andere als eine funktionierende Metropole. Was sich in den Slums im Süden tut, interessiert die Behörden nur wenig. Und weil sich kaum jemand in der Stadtverwaltung um Arme und Zuwanderer kümmert, sind die Gangs viel mehr als nur Verbrecherhaufen. Hier finden die entwurzelten Auswanderer, aber auch die sich in ihrer Stellung bedroht fühlenden Natives, Zusammenhalt gegen die feindliche Welt. Gewicht bekommt ihr Leben erst, wenn sie am Abend ihre Arbeitskleidung eintauschen gegen die Insignien ihrer Gang. Auch Arbeiter, die keiner bestimmten Gang angehören, sind bemüht, sich durch ihre Aufmachung und ihr betont männliches Auftreten Respekt zu verschaffen. B-Hoys nennen sich viele von ihnen. Mit einem ganz eigenen Schwung im Schritt stolzieren sie wie Gecken durch die Straßen, die schwarzen Hosenbeine in schweren Stiefeln, darüber eine grell geblümte Weste und der lange Gehrock, auf den mit Bärenfett an den Kopf geklatschten Schläfenlocken ein Zylinder, im Mundwinkel eine Zigarre. Andere Bewohner der armen Viertel verschaffen sich Achtung als Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren. In einer Stadt der überfüllten Mietshäuser, der Öllampen, Kohleöfen und Kerzen werden die Feuerwehrmänner mit ihren roten Hemden und den Biberhüten wie Helden verehrt. Und was den freiwilligen Trupps an Professionalität fehlt, gleichen sie durch Enthusiasmus aus. Es gilt als Frage der Ehre, vor allen anderen Wehren zu einem brennenden Haus zu kommen. Wer als Erster den nächstgelegenen Hydranten erreicht, erwirbt das Recht, seinen Schlauch anzuschließen und bei Erfolg eine Prämie für die Rettungsaktion einzustreichen. Häufig jedoch sind die Feuerwehren nichts als Gangs mit Spritzenwagen. Treffen zwei solcher Löschzüge gleichzeitig ein, gehen die Männer schon mal aufeinander los und prügeln sich unter dem Gejohle der Zuschauer. Das Feuer wird dabei oft vergessen. Überhaupt reichen in den Jahrzehnten vor dem Bürgerkrieg kleine Anlässe aus, um eine Straßenschlacht auszulösen. Ob ein Schwarzer an einem weißen Gottesdienst teilnimmt oder ein Schauspieler aus dem verhassten England im Astor Place Theater auftritt, ob sich der Mehlpreis erhöht, Kneipen am Sonntag geschlossen oder katholische Religionsstunden in Schulen zugelassen werden sollen. Verborgen in den Slums ist es schon dutzende Male zu solchen Krawallen gekommen, wie sie jetzt ganz New York ins Chaos stürzen. Dienstag, der zweite Tag der Draft Riots. Die ersten Aufrührer sind nach dem Regen der vergangenen Nacht schon früh unterwegs. Sie schlagen um 6 Uhr einen Schwarzen in der Leroy Street zu Boden und rammen ihm ein Messer in die Brust. Wann immer sich ein Afroamerikaner in den Straßen sehen lässt, notiert ein Reporter, löst sein Anblick ein Jagdgeschrei aus, als ob ein Fuchs aus der Deckung presche, und schon nehmen ein halbes Dutzend Männer die Verfolgung auf. Manche werden hinunter zum Fluss gehetzt, über die Piers hinaus bis ins Wasser, wo sich diejenigen, die schwimmen können, zu den Schiffen retten, die anderen aber ertrinken. Die Fähren nach Brooklyn und Staten Island sind überfüllt mit schwarzen Flüchtlingen, ebenso die Polizeiwachen. Andere schlagen sich zu Fuß entlang teilweise zerstörter Gleise auf Manhattans Westseite zum Festland durch. Gegen 9:30 trifft ein Trupp von 300 Polizisten an der Second Avenue auf eine wohl 10.000 Menschen zählende Menge, die Häuser plündert und in Brand setzt. Sofort sind die Beamten umzingelt. Von den Dächern werfen Männer und Frauen Pflastersteine. Erst eine Einheit Soldaten unter der Führung von Colonel Henry O'Brien kann die Angreifer auseinandertreiben. Zur Einschüchterung lässt der Offizier eine Salve über die Köpfe der Aufrührer hinweg abgeben. Im Kugelhagel sterben 7 Zuschauer an den Fenstern, darunter 2 Kinder. Der arrogante O'Brien ist beim Volk verhasst, weil er, obwohl irischer Herkunft, auf Seiten der Obrigkeit steht und am Morgen eine Gruppe Randalierer übel beschimpft hat. Nachmittags fangen sie ihn vor seinem Haus ab, wo er sich wahrscheinlich um seine Familie kümmern will, schlagen ihn mit Knüppeln zu Boden, schleifen ihn an den Haaren durch die Straßen, über Stunden wird der Colonel gefoltert. Wann immer er noch ein Stöhnen von sich gibt, schleudern die Männer seinen Kopf mit aller Wucht gegen das Straßenpflaster. Ein zufällig vorbeikommender katholischer Priester erteilt O'Brien das Sakrament, kurz bevor dieser stirbt. Erst als der Geistliche mit dem Körper des Offiziers in einem städtischen Leichenschauhaus eintrifft, erfahren offizielle Stellen von O'Briens Tod. Inzwischen ist auch der Gouverneur des Staates New York, Horatio Seymour, in der Stadt eingetroffen, viel zu spät, wie manche meinen. Seymour, der auf Verwandtenbesuch in New Jersey unterwegs war, ist Demokrat, Freund der Iren, entschiedener Gegner Lincolns der Sklavenbefreiung und der Wehrpflicht. Mit seinen demagogischen Reden habe er die Aufstände geradezu heraufbeschworen, sagen seine Kritiker. Gegen Mittag hält Seymour auf den Stufen der City Hall eine umjubelte Ansprache, in der er die Randalierer mit »Meine Freunde« anspricht und sie zur Mäßigung aufruft. Auch andere Demokraten und Priester überall in der Stadt versuchen, die irische Unterschicht zu beruhigen. Unternehmer und Grundstücksbesitzer versprechen Hilfe im Kampf gegen die 300-Dollar-Klausel. Aber es ist zu spät. Der Zorn der Massen lässt sich nicht mehr bremsen. Ohne einen längerfristigen Plan, nur geleitet, so scheint es, von spontanen Eingebungen, ziehen mehrere Menschenmengen durch New York, stets auf der Suche nach lohnenswerten Zielen für ihre Zerstörungswut. Immer wieder kommt es dabei zu tödlichen Zusammenstößen mit der Polizei und dem Militär. An der Pitt Street sterben mindestens 14 Menschen unter den Musketensalven und Bajonettstößen der Soldaten. 40 Verwundete und Tote sind es in Kämpfen an der 46th Street, wo die Demonstranten versuchen, die Häuser prominenter Republikaner in Brand zu stecken. Die Opfer bei der Schlacht um eine Munitionsfabrik, in der sich die Aufrührer verschanzen wollen, werden nie gezählt. Doch nachdem sich der Pulverdampf gelegt hat, ist der Platz voller Toter. Am Abend ändern die Aufständischen ihre Vorgehensweise. Mehrere Straßenzüge werden jetzt mit Barrikaden aus Karren, gefällten Telegrafenmasten und Straßenlaternen abgeriegelt. Dahinter türmen sich Kisten, Fässer und Möbel mit Drähten aneinander festgezurrt. Die Aufrührer scheinen auf Taktiken wie in Europa zurückzugreifen, meint Charles Loring Chapin, der bei der Polizei als Telegrafist arbeitet und 1848 hinter den Barrikaden im umkämpften Berlin stand. Das sind keine Krawalle mehr, sagt er, das ist eine Revolte. Weshalb auch sollte Amerika, anders als Europa, von einem Umsturzversuch der Armen und Unterdrückten verschont bleiben? Die Zustände in den Five Points sind so schockierend, dass es sogar dem englischen Schriftsteller Charles Dickens, der aus den Slums von London einiges gewohnt ist, eine ausführliche Beschreibung wert ist. Wenn Sie sich in diesen Höhlen ein wenig umsehen, schreibt er 1842 in seinen amerikanischen Aufzeichnungen über eine von Afroamerikanern bewohnte Mietskaserne, so kriecht aus jedem Winkel eine halb erwachte Figur hervor, als stünde die Stunde des jüngsten Gerichts vor der Türe, und jedes garstige Grab gäbe seinen Toten herauf. Wo Hunde sich nicht ohne jammervolles Geheul einsperren ließen, dahin schleichen Weiber, Männer und Kinder, um zu schlafen, und zwingen die aus ihrer Ruhe aufgestörten Ratten, sich nach besseren Wohnungen umzusehen. Dickens Bericht weckt das Interesse einiger abenteuerlustiger Angehöriger des Bürgertums an den Five Points. In einer Mischung aus Mitleid, Abscheu und Sensationsgier lassen sie sich in kleinen Gruppen und unter Polizeischutz durch die Mietshäuser führen, die Spelunken, Tanzsäle und Keller absteigen. Das wohl abscheulichste Haus der Five Points steht bis zu seinem Abriss 1852 in der Nähe des Paradise Square, die Old Brewery, ein vierstöckiges, langgestrecktes Backsteinungetüm. Nachdem die Coulthard-Brauerei 1837 aus dem Gebäude ausgezogen ist, hat der neue Besitzer Zwischendecken und provisorische Wände eingezogen, um möglichst viele Einwanderer unterzubringen. Bei einer Erhebung 1850 zählen Beamte 221 Mieter in 35 Wohnungen. Andere Beobachter berichten, dass mehr als 1000 Menschen dort Unterschlupf gefunden hätten, in fensterlosen Kammern entlang stockdunkler, labyrinthischer Gänge. Am schlechtesten sind die Wohnbedingungen in den besonders billigen Kellergeschossen. In einem der Räume, einem gut 25 Quadratmeter großen Zimmer, das zu niedrig ist, um aufrecht darin zu stehen, leben 26 Menschen. Kinder dämmern in Ecken dahin. Von Masern befallene Frauen liegen halb bewusstlos auf einem Haufen Lumpen. Gestank und Schmutz im Gebäude sind ekelerregend. Falls Sie jemals die Schweinekoben eines Farmers gesehen haben, schreibt ein Besucher, benötigen Sie keine weiteren Einzelheiten, außer dass die Schweine mehr Stroh haben und weniger Ungeziefer. Neben den Familien schlecht bezahlter Arbeiter, die sich keine bessere Bleibe leisten können, leben hier Huren, Räuber, Mörder und Taschendiebe. Ein kleines Mädchen, so erzählen sich die Mieter, sei eines Tages erstochen worden, nur weil es so unvorsichtig gewesen war, einen erbettelten Penny herumzuzeigen. Die Wände sind derart dünn, dass jedes Geräusch in die Nachbarwohnungen dringt, das Jammern hungernder Kinder, die Schreie der Geprügelten, das Toben der delirierenden Säufer. Die Old Brewery mag das abschreckendste Beispiel sein, aber auch in den normalen Mietskasernen sind die Zustände kaum besser. Oft wohnen in den Zwei-Zimmer-Wohnungen 6, 7, 10 Menschen. Die Kinder teilen sich ein Bett mit ihren Geschwistern oder schlafen unter dem Tisch. Ein Drittel der Familien in den Five Points ist gezwungen, noch Untermieter aufzunehmen, um so Geld zu verdienen. Die Mieter ziehen die gedrängten Familienquartiere häufig den lichtlosen Kellerpensionen vor, wo man in zweistöckigen Kojen auf schmutzigem Segeltuch schläft. Oder aber in den allerbilligsten Absteigen direkt auf dem Fußboden. Ärzte, die sich in die Five Points begeben, können die Kellerbewohner unter ihren Patienten sofort erkennen, an der kalkweißen Haut und dem modrigen Körpergeruch. Als die Zahl der Einwanderer weiter zunimmt, reißen die Grundbesitzer die Holzhäuser aus den 1820er Jahren ab und errichten stattdessen 4- bis 5-stöckige Backsteinbauten. Schmal. Und so dunkel sind die Treppenhäuser, dass man auf jedem Absatz ein frisches Zündholz anstecken muss. Die Höfe sind voller Dreck und Müll. Von den Außentoiletten mit ihren verfaulten Holzsitzen und den Sickergruben weht beißender Gestank herüber. Und auf den Fluren sammelt sich der Schlamm, den die Bewohner an ihren Füßen hereintragen. Auf den Gassen draußen vermengen sich Abfall, Matsch und Pferdekot zu einer zentimeterdicken, undurchdringlichen Schicht. Als die Behörden aus Angst vor einer Cholera-Epidemie doch einmal die Straßen reinigen lassen, sagt eine alte Frau, die ihr ganzes Leben in New York verbracht hat, bis heute hatte ich keine Ahnung, dass unsere Straßen gepflastert sind. Im Sommer heizen sich die Mietskasernen tagsüber so auf, dass die Bewohner zum Schlafen auf die Feuerleitern und Dächer flüchten. In den Wintern wird es so kalt und Kohle so knapp, dass manche ihre Möbel, Bettwäsche und Türen verfeuern müssen. So verbringen die Menschen ihre Zeit lieber außerhalb der engen Apartments. 252 Kneipen zählt man 1851 in den Five Points, gut ein Dutzend pro Häuserblock. In den schmalen Räumen mit Sägemehl auf dem Boden und einer langen Bar spielen die Männer Poker oder Billard. Den Schnaps trinken sie nicht aus Gläsern, sondern durch dünne Gummischläuche direkt von den Fässern hinter der Bar. 3 Cent kostet ein tiefer Zug. Die Kneipenbesitzer gehören zu den am meisten respektierten Männern in den Slums. Jeder ein Führer, Philosoph und Gläubiger, schreibt ein Journalist. Wenn jemand Geld braucht oder einen Job, wenn ein Freund im Gefängnis sitzt oder es Ärger mit der Polizei gibt, wendet er sich an den Mann hinter dem Tresen. Der hat Beziehungen, kennt alle Neuigkeiten und weiß, wen es wann zu schmieren gilt. So schafft sich der Gastwirt eine treue Anhängerschaft, die sich bei Wahlen leicht zur gewünschten Stimmabgabe überreden lässt, für einen Politiker, der ihm dann verpflichtet ist. An der Bowery liegen die großen Bierhallen und Theater, und in den Spelunken unten am Fluss kann man sein Geld auf Hahnenkämpfe setzen oder auf abgerichtete Terrier, die in Manegen gegen Horden von Hafenratten antreten. Besonders beliebt bei den Iren sind die Tanzsäle, wo sich Männer und Frauen zur Musik der Fiedel und den Schlägen des Tambourins im Kreise drehen. Im L-Max in den Five Points tritt der berühmte Master Juba auf, ein Schwarzer, der bürgerlich William Henry Lane heißt. Er hat eine ganz eigene Art Tanz erfunden, eine akrobatische Mischung aus dem Füßestampfen des irischen Jig und dem schlurfenden afrikanischen Shuffle. Unter dem donnernden Applaus der Zuschauer schleudert er die Beine in die Höhe, streift mit den Spitzen und Absätzen seiner Stiefel in wirbelndem Rhythmus über den Boden, schnippt mit den Fingern, verdreht die Augen, geht in die Knie und springt zum Abschluss mit einem einzigen großen Satz auf die Bar, um laut nach einem Drink zu rufen. Tap Dance, Stepptanz, wird man diesen neuen irisch-afrikanischen Stil aus den Five Points später einmal nennen. Am Mittwoch, dem dritten Tag der Aushebungskrawalle, ist es in New York heißer als an irgendeinem anderen Tag des Jahres. Die Hitze wird noch unerträglicher durch den schweren schwarzen Rauch, der aus den Ruinen von 60 niedergebrannten Häusern aufsteigt. In der Nacht zuvor, in der sich die Krawalle fortgesetzt haben, ist ein Telegramm aus Washington beim Bürgermeister eingegangen. 5 Regimenter der Nordstaatenarmee haben sich von Pennsylvania aus in Marsch gesetzt, um die Stadt von den Aufständischen zu befreien, aber noch ist keine Hilfe eingetroffen. New Yorks Polizisten, seit Tagen fast ununterbrochen im Einsatz, müssen weiterhin die Hauptlast bei der Bekämpfung des Aufstands tragen. Überzeugt, dass die Stadt vor dem Untergang steht, fliehen viele Bürger aufs Land. Inzwischen werden auch Krawalle aus dem nahen Newark, aus Jersey City und Staten Island gemeldet. Sogar in Boston, Hartford, Albany sind Unruhen ausgebrochen. Während das Plündern, das Prügeln und das Lynchen in den Straßen weitergehen, tritt am Vormittag der demokratisch dominierte Stadtrat zusammen. Politiker der Demokraten, denen auf Stadtebene eine Mehrheit traditionell sicher ist, gewinnen ihre innerparteilichen Vorwahlen mit den Stimmen aus den Slums und organisieren ihre Wähler mit Hilfe der Gangs, der Feuerwehrbrigaden und der einflussreichen Kneipenbesitzer. Denn Politik wird in den Slums oft durch Muskelkraft entschieden. Kaum eine Abstimmung ohne eine Prügelei. Election Sports nennt das der New Yorker. Die Anhänger des Gegners werden bedroht, verjagt oder kurzerhand durch die Fenster des Wahllokals geworfen. Manchmal kämpfen die Kandidaten selbst mit. Blaue Augen, zerrissene Mäntel und ruinierte Hüte seien oft der Preis für den Sieg gewesen, erinnert sich ein Feuerwehrmann. Kein erfahrener Bezirkspolitiker hat sich seine besten Sachen angezogen bei einer Wahl. Der Stadtrat beschließt nun, einen Anleihenfonds von 2,5 Millionen Dollar einzurichten, mit dem all diejenigen New Yorker von der Einberufung losgekauft werden sollen, die sich die Ablösesumme von 300 Dollar nicht leisten können. Damit habe sich die Regierung endgültig dem Mob ergeben, tobt ein Lincoln-Anhänger. Die Aufrührer werden freigestellt auf Kosten der Klasse, deren Häuser sie gerade in Schutt und Asche gelegt haben. Ein Kommentator der Times spottet, bei den Unruhen gehe es doch nur noch um Plünderung. Mit der Einberufung hätten sie so viel zu tun wie mit dem Koran. Bürgermeister Opdyke weigert sich, der Einrichtung des Fonds zuzustimmen. Am Nachmittag töten Soldaten an der 10th Avenue mindestens 50 Randalierer. Abends gerät ein Freiwilligenkorps an der 1st Avenue in einen Hinterhalt. Hunderte Aufständische blockieren die Straße. Andere werfen Steine von den Dächern. Gezielte Gewehrschüsse treffen die Soldaten, als sie ihre Waffen nachladen müssen. 30 Demonstranten werden noch vom Artilleriefeuer der 2 mitgeführten Haubitzen niedergemäht. Dann müssen die Soldaten fliehen und ihre eigenen 10 Toten auf dem blutbesprengten Pflaster zurücklassen. Es ist der letzte Triumph der Aufrührer. In der Nacht treffen die lang erwarteten Truppen ein. Um 22 Uhr erreicht das 74. Regiment der Nationalgarde die Stadt, wenig später gefolgt vom 65., dem 152. Freiwilligen Regiment aus New York und dem 26. aus Michigan. 4.000 zusätzliche Soldaten stehen jetzt in Bereitschaft. Viele von ihnen werden noch in der Nacht an die Brennpunkte der Krawalle verlegt. Im grautrüben Licht der Morgendämmerung marschiert schließlich das glorreiche 7. Regiment, 600 Mann stark, den Broadway hinauf. Jubel und Beifall brannten den Soldaten aus den Fenstern entgegen. Donnerstag, der 4. Tag. Bürgermeister Opdyke ruft am Morgen die New Yorker dazu auf, wieder zur Arbeit zu gehen. Erste Geschäfte öffnen. Straßenbahnen nehmen den Betrieb auf. Die Oberkommandierenden von Polizei und Militär gehen nun an die systematische Niederschlagung des Aufstandes. Sie richten in 4 Stadtteilen Hauptquartiere ein und stationieren dort große Verbände. Zudem durchkämmen kleinere Einheiten New York nach Aufständischen und greifen mit Musketen und Haubitzen an, wenn sie auf größere Menschenmengen stoßen. Noch den ganzen Tag über kommt es zu Überfällen und Scharmützeln. Gegen 18 Uhr besiegen 160 Infanteristen Randalierer an der 31st Street, verfolgen die Flüchtenden in die Häuser und auf die Dächer. Manche von ihnen kämpften wie der leibhaftige Teufel und wollten nicht aufgeben, berichtet der Kommandierende. Sie wurden alle erschossen. Danach scheint der Wille der Aufrührer zu erlöschen. Am Abend stürmt das 7. Regiment Barrikaden an der East Side und trifft kaum noch auf Widerstand. Um 2 Uhr morgens am Freitag schließt der stellvertretende Polizeipräsident Thomas Acton, der alle Aktionen koordiniert und mehr als 5000 Telegramme geschrieben und erhalten hat, zum ersten Mal seit 4 Tagen die Augen. Auch die meisten seiner Polizisten, von denen sich fast jeder im Verlauf der Krawalle eine Verletzung zugezogen hat, können sich nun ausruhen. Die Stadt gibt die Zahl der Toten offiziell mit 105 an. Wahrscheinlich liegt sie eher bei 500 Opfern. 100 Häuser sind abgebrannt, 200 weitere beschädigt. Noch tagelang durchstöbern Polizisten die Wohnungen und Hehlerstuben der Slums nach Diebesgut und stoßen auf Mahagonistühle, marmorne Ziertischchen, wertvolle Gemälde und Teppiche. Niemals jedoch gelingt es, die Redelsführer der Riots zu identifizieren. War der Aufstand von langer Hand geplant oder ist er spontan entstanden? Haben sich bloß auf der Straße und während der Kämpfe einige Männer kurz entschlossen nach vorn gedrängt? Ein Anführer der Rebellen ist bei den Kämpfen in ein Eisengitter gestürzt, eine Spitze bohrt sich tief in seinen Hals. Als Polizisten den Leichnam bergen, entdecken sie, dass der Mann unter der Arbeiterkleidung eine Hose aus Kaschmir und eine verzierte Weste trägt. Vielleicht, so spekulieren die Detektive, war er ein Agent der Südstaaten, eingeschleust, um im feindlichen Norden einen Aufstand zu organisieren. Möglich auch, dass er ein New Yorker Politiker war, der den verhassten Bürgerkrieg auf diese Art beenden wollte. Gut 16 Jahre später schreibt die New York Times in einem Nachruf auf den einst mächtigen Five Points Politiker Matthew Brennan: Mr. Brennan war das Produkt einer Ära der New Yorker Politik, die so weit zurückzuliegen scheint wie die Antike. Die Stadt hat sich verändert und mit ihr auch die Five Points. Viele Iren haben es mittlerweile zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Manche sitzen nun auf höchsten politischen Posten. Und den ihnen folgenden Immigranten gegenüber fühlen sie sich zunehmend als echte Amerikaner. Mit der Integration der Iren nehmen die Straßenschlachten zwischen Einwanderern und Natives ein Ende. Die freiwilligen Feuerwehren mischen nun nicht mehr in der Politik mit und Wahlen werden nur noch selten durch Schlägereien entschieden. Die verbliebenen Gangs wandeln sich allmählich zu klassischen Verbrecherbanden. Verändert hat sich auch die Bewohnerschaft der Mietskasernen in den Five Points. Viele Iren sind weitergezogen, etwa in die Lower East Side, und Italiener rücken nach. Doch die Lebensbedingungen bleiben bedrückend. Erst als der Reporter Jacob Rees von 1888 an in Artikeln und besonders mit seinen Fotos das Grauen in den Points publik macht, lassen die Behörden die schlimmsten Elendsquartiere abreißen. In den 1890er Jahren verschwindet der Begriff Five Points langsam aus dem Gedächtnis der Stadt. Die Bewohner, die auf die Italiener folgen, geben dem Viertel seinen neuen Namen, Chinatown. Die Draft Riots waren der Tiefpunkt einer gewaltvollen Zeit in einer von Widersprüchen geprägten Stadt. Als die Behörden die Rekrutierung einen Monat nach Ende der Unruhen wieder aufnahmen, wurden 161 Five-Pointers einberufen. Zwei kauften sich mit der $300-Klausel los, 59 erreichten eine Freistellung, 11 konnten einen Ersatzmann liefern und 88 erschienen einfach nicht zur Musterung, obwohl ihre Namen gezogen worden waren. Ein einziger Mann aus dem Viertel zog schließlich in den Krieg, Hugh Boyle, ein 27-jähriger Arbeiter aus der Mott Street. 5 Monate später desertierte Boyle in Louisiana, flüchtig, mit seinem Remington-Revolver und einem Pistolenhalfter.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe »Der amerikanische Bürgerkrieg«. Nachlesen können Sie das Ganze wie immer in unserer digitalen Bibliothek Geo Epoche Plus, wo auch unsere exklusiven Audioinhalte inklusiv sind. Und wie bei RTL Plus hören Sie dort die neuen Folgen von Verbrechen der Vergangenheit immer 2 Wochen früher als anderswo. So, und jetzt zum Schluss möchte ich Ihnen ausnahmsweise mal eine Podcast-Serie ans Herz legen. Die könnte Ihnen, glaube ich, gefallen. Imperium heißt sie und erzählt, wie aus Ideen Imperien der Wirtschaft werden. Jede Staffel widmet sich der Erfolgsgeschichte einer globalen bekannten Marke. Und ja, das ist wirklich spannend. Da geht es um geheime Gründerstories, um verhängnisvolle Entscheidungen, um Momente, in denen alles auf dem Spiel steht. Um Macht und Machtmissbrauch, wie auch hier bei Verbrechen der Vergangenheit, um Moral und menschliche Abgründe. Aktuell ist bei Imperium die Geschichte von Amazon zu hören, in der übrigens auch New York eine wichtige Rolle spielt. Also es ist wirklich gut gemacht, kann ich Ihnen empfehlen. Hören Sie vielleicht mal rein. Imperium gibt's überall, wo man Podcasts hören kann. Und hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht's wie gewohnt in 2 Wochen weiter. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.